Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Es gab vor kurzem eine Frage in den Kommentaren zu einer der vorherigen Folgen. Die Frage war, ob ich mal was zu, ich sag mal, Nischenenergiespeichern machen kann. Also ne, Druckluftspeicher, Gravitationsspeicher. Also Speichermöglichkeiten für Energie und zwar nicht nur elektrische Energie, sondern auch für Wärmeenergie, die nicht so ganz im Fokus in der Diskussion sind. Wir reden immer nur über die Batteriespeicher, also Lithium-Ionen oder perspektivisch dann mal Natrium-Batterien oder Batterien auf Natriumbasis und Wasserstoff als gasförmiger Energieträger und Energiespeicher. Aber es gibt eine ganze Reihe an anderen Speichern und das wollen wir in dieser Folge mal ein bisschen beleuchten, was möglich ist, was können wir heute schon und wo steckt vielleicht auch noch ein bisschen Potenzial drin, denn also was können wir machen? Ne? Gravitation, das ist also mechanische Speicher, ein Schwungrad, wir speichern Energie in etwas, was sich dreht, wir können in Druckluft speichern, sehr interessantes Konzept, hat auch großes Potenzial, dann gibt es die Möglichkeit, Wasserstoff in organischen Verbindungen zu speichern, also nicht als Gas, sondern wir verpacken den Wasserstoff in einer organischen Verbindung, was ein sehr interessantes Konzept ist. Dann, was kommerziell schon eingesetzt wird, saisonale Wärmespeicherung in großen ja, Wasserbassins und naja, Eislatentwärme, also dass wir die Energie nutzen, die beim Phasenübergang von der flüssigen Phase, von Wasser hin zur festen Phase, zum Eis, frei wird, dass man die nutzen kann. Das vergleichen wir auch mal. Was ist so die Speicherdauer? Was sind die Kosten? Denn das ist das Entscheidende. Was kostet mich eine Kilowattstunde Energie in diesen Energieformen? Das wollen wir in dieser Folge mal etwas genauer beleuchten. Was ist das Problem? Also wir müssen Energie nicht nur kurzfristig speichern, dafür sind Lithium-Ionen-Batterien perfekt geeignet, sondern wir brauchen diese saisonale Speicherung, das wäre wirklich dann über mehrere Wochen oder Monate, dass wir Überschussenergie im Sommer aus der Photovoltaik nehmen und in den Winter verschieben. Aber es wäre auch ganz gut, wenn wir es allein mal ein paar Tage schaffen, ne? Thema Dunkelflaute, also dass wir Energie zwischenspeichern und wenn wir dann wenig Sonnenenergie haben und auch wenig Wind weht, daher der Name der Dunkelflaute, dass wir dann über die Runden kommen und nicht fossile Kraftwerke anschmeißen, die wir heute noch zur Verfügung haben, sondern dass wir dann auf Speicher zurückgreifen können. Ein paar Kennzahlen, was müssen wir leisten, also was müssen diese Speicher bereitstellen, da müssen wir immer zwei Dinge unterscheiden. Einmal die Leistung, also ich sag mal die Dicke des Rohres, ne, und dann die Energiemenge. Das ist dann, ich sag mal so, die Badewanne, ne, wie viel Wasser passt in die Badewanne, das ist dann die Kapazität, sprich dann der Energie. Und wie schnell kann ich Wasser reinlaufen lassen oder rauslaufen lassen, das ist dann die Leistung, die ich ein- oder abführen kann. Und wir müssen oder wir haben in Deutschland im Winter die höchsten Lasten, also den höchsten Strombedarf, so bei rund 75 Gigawatt Stand heute. Das wird natürlich mehr perspektivisch, wenn wir auf die Elektromobilität setzen und die Wärmepumpen setzen. Denn vor allem mit den Wärmepumpen brauchen wir natürlich dann viel mehr elektrische Energie. Jetzt kann man wieder rechnen, wie viel brauchen wir, haben wir ja schon mal diskutiert hier in der Reihe. Landen wir bei 1000 oder landen wir bei 1500 Terawattstunden, also verdoppeln oder verdreifachen wir den Jahresstrombedarf und entsprechend wird dann natürlich auch die Last steigen. Im Moment die Tallast, also das Minimum der elektrischen Leistung, die wir abrufen in dem Zeitraum, dabei liegt so ungefähr bei 35 Gigawatt. Das ist also da quasi die Leistung, die wir permanent mindestens brauchen. Und dazwischen schwankt das halt immer zwischen diesen 35 und 75 Gigawatt, mal so grob gerundet, das wird sich nach oben schieben, wenn wir die Energiewende vorantreiben, wenn wir die Elektrifizierung unserer Prozesse, ob das jetzt im privaten Bereich oder im industriellen und gewerblichen Bereich machen, das geht rauf. Und wenn es dann heißt, wir brauchen jetzt 75 Gigawatt oder im Jahr 2045 150 Gigawatt, dann müssen die Energiesysteme, vor allen Dingen die Speicher, diese Leistung auch bereitstellen. Und nicht nur für eine Stunde, sondern im schlimmsten Fall mal für einen halben Tag, weil diese 75 Gigawatt, die liegen dann halt auch ein paar Stunden an. Auf der anderen Seite haben wir natürlich im Moment, und jetzt man merkt das jetzt schon, Ostern ist vorbei, da hat man Tage mit wenig Stromlast, weil einfach viele Feiertage sind. Dann sind wir eher bei diesen 35 Gigawatt und gleichzeitig scheint die Sonne schon, dass die Photovoltaikanlagen insbesondere einspeisen, sodass wir mehr elektrische Energie aus der Photovoltaik bekommen, als wir brauchen. Was machen wir? Wir schieben den Strom in die Nachbarländer. Über Sinn und Unsinn haben wir schon ein paar Mal diskutiert. Das wird auch ein weiter Thema bleiben. Wollen wir uns heute aber nicht nochmal angucken. Was man aber feststellt, ist, dass wir allein jetzt im ersten Quartal, also von 1. Januar bis 31. März, also die ersten drei Monate, hatten wir im ersten Quartal 2025, also letztes Jahr, rund 60 Stunden einen Day-Ahead-Strompreis an der Börse von 0 Euro pro Megawattstunde oder darunter, also negative Strompreise. Dieses Jahr, also 2026, genauso. Das waren auch ziemlich genau 60 Stunden mit negativen oder Strompreisen gleich 0. Das heißt, der Strom war in diesem Moment nichts wert. Das ist perfekt, um diesen Strom zu nutzen, der an der Börse nichts kostet. Der kostet natürlich immer was, weil wir natürlich andere Kostenaspekte berücksichtigen müssen. Aber an der Börse wird er dann für 0 Euro gehandelt. Ja, wie perfekt ist die Konstellation. Ich habe einen Speicher und ich kann ihn füllen, ohne dass ich was dafür bezahlen muss. Im noch schöneren Fall als Betreiber eines Speichers ist natürlich, wenn ich Geld dafür bekomme, wenn der Strom einen negativen Strompreis hat. Auch das wird sich perspektivisch wieder normalisieren, aber das ist heute die Situation. Lithium-Ionen-Akkus werden sehr schnell sehr günstig. Auch das ist sehr attraktiv als Speicherlösung, aber das ist halt nur eine Verschiebung von Mittag in den Abend. In Kalifornien sehen wir es mittlerweile sehr gut, wie es die Energieversorger in Kalifornien geschafft haben, diesen Mittagspeak abzumildern, indem sie die Energie speichern in Großbatterien und in die Abendstunden schieben, dort wieder ausspeichern und damit Gaskraftwerke ersetzen. Das geht. Das ist der Standard. Jetzt wollen wir das aber mal uns angucken, ob vielleicht nicht auch andere Speichersysteme interessant sind. Fangen wir mal schrittweise an. Picken uns mal ein paar Aspekte raus, mal tiefer, mal nicht so tief. Hängt also ein bisschen davon ab, wie groß das Potenzial ist. Schritt 1, Gravitationsspeicher. Also Betonklötze als Batterien. Was nutzen wir aus? Die Schwerkraft. E gleich M mal G mal H. Also die Energie, die wir speichern, hängt von der Masse ab. Also wie schwer ist etwas? Dann von Erdbeschleunigung G, 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat, und dem Höhenunterschied. Das nutzen wir in Pumpspeicherkraftwerken. Das ist nichts anderes als eine besondere Form des Gravitationsspeichers. Das nutzen wir in Fluss- oder Laufwasserkraftwerken. Also wenn wir einen Fluss aufstauen, es geht immer um den Höhenunterschied. Und die Masse, die wir dann entsprechend heben oder entsprechend senken. Je größer die Masse ist, desto größer die Energie, die wir speichern können. Und wir brauchen einen großen Höhenunterschied. Also 10 Meter ist nichts. Der Unterschied zu dem Pumpspeicherkraftwerk ist, wir haben jetzt kein Wasser, was wir hoch und runter pumpen, obwohl Wasser halt ein sehr dankbarer Energieträger dafür ist, sondern wir nehmen feste Massen. Da gibt es verschiedene Ideen, also dass man irgendwelche Verbundstoffe nimmt aus irgendwelchen Altmaterialien, die man nicht mehr brauchen kann. Dass man sagt, so eine Art Verwertung von Altmaterialien. Also in der Schweiz gibt es da Ansätze, weil man Bauschutt nimmt, Flugasche, sogar so kleine Windturbinenflügel, die man dafür da einsetzt, weil man mit den alten Dingern nicht so genau weiß, wie man die sauber recyceln soll. Das ist ja aufwendig. Also ach, komm, packen wir die in Container in Anführungszeichen. Und dann haben wir eine Masse, die wir dann hoch und runter ziehen können. In Rudong in China gibt es die erste kommerzielle Anlage, die in der Lage ist, 25 Megawatt Leistung zu erbringen und 100 Megawattstunden elektrische Energie zu speichern. Das ist schon gar nicht schlecht. Ein Wirkungsgrad liegt so ungefähr bei 80-81%. Das ist schon ganz interessant. Der Vorteil von solchen Gravitationsspeichern ist halt, da ist die, wenn wir sprechen, dann betrachtet man immer die Zyklenzahl. Also wie oft kann ich meinen Speicher laden und entladen? Merkt man ja bei meinem beim Smartphone. Irgendwann lässt die Batterie doch mal nach, weil sie einfach degradiert. Das ist bei solchen Gravitationsspeichern sehr, sehr geringer Wert, diese Degradation. Beim Lithium-Ionen-Akku, man kennt das, wenn das Handy altert und man es viel benutzt, viel lädt, entlädt, dann führt das dazu, dass die Batteriekapazität nach und nach sinkt. Wobei der Verlust jetzt auch nicht so riesig groß ist. Eine weitere Idee, und das ist für uns in Deutschland sicherlich auch interessant, sind diese Gravitationskraftwerke in alten Bergwerksstollen zu nutzen. Da haben wir ja riesige Höhenunterschiede, also ne, Ruhrgebiet, ne, über einen Kilometer tief gebuddelt. Jetzt wäre es doch perfekt, ne, wir haben gesagt M mal G mal H, das heißt, wenn wir schon mal einen Kilometer Höhenunterschied hätten, da kann man schon was machen. Wenn man dann noch schwere Gewichte hat, in der Größenordnung von 12.000 Tonnen, also wirklich dicke Klötze, die wir einen Kilometer rauf und runter heben, da kann man noch was mitmachen. Dann gibt es so die ersten Ansätze. In Edinburgh gibt es was und in Finnland. Ist aber, ja, klingt total super, ist aber wirtschaftlich schon sehr, sehr aufwendig. Also Vorteil ist natürlich, diese Kraftwerke sind sehr schnell einsatzfähig. Das heißt, ich kann sehr schnell das Gewicht fallen lassen oder mit den Elektromotoren hochziehen. Auch da die Frage mal, wie schnell können solche Systeme reagieren auf Frequenzschwankungen im Netz? Hatten wir jetzt ja mit der Folge zum Blackout in Spanien und Portugal. Die sind sehr schnell, diese Gravitationssysteme. Aber ja, so richtig gut ist das noch nicht. Ein sehr interessantes Konzept, was ich spannend finde, weil es einfach gar keinen, also erstmal nicht so einen großen Aufwand hat, ist, wir drehen es um. Was heißt umdrehen? Wir setzen große Betonkugeln auf den Boden von Seen oder dem Meer. Also Beispiel, das Fraunhofer hat dort Untersuchungen gemacht mit Betonkugeln auf dem Boden des Bodensees. Was ist die Idee? Ich habe also eine große Betonkugel, habe dann eine Pumpe, die drückt das Wasser raus. Ne? Da muss ich dann Energie aufwenden, weil natürlich die Wassersäule auf diese Betonkugel, die unten am Boden des Bodensees oder irgendeines Sees sitzt, das dann rausdrückt. Natürlich zur Folge, dass der Wasserspiegel ein bisschen steigt. Wenn ich jetzt eine Betonkugel habe, merkt man das am Bodensee nicht. Dazu ist der viel zu groß. Nein, wenn ich die Batterie, diese Betonkugel entladen will, diesen Energiespeicher entlade, dann lasse ich das Wasser wieder reinströmen. Und durch das Strömen treibe ich eine Turbine an, produziere Strom. Umgekehrt presse ich es raus, das Wasser, aus der Betonkugel. Presse Luft rein, unter entsprechend hohem Druck natürlich. Das führt dazu, dass ich Energie einspeichern. Auch das geht sehr, sehr schnell. Mal so ein Beispiel. Wenn wir mal sagen, also Bodensee, so eine Rechenaufgabe, ich sag mal, Mittelstufe Physik. Tiefe Bodensee sind so, wie mal Daumen, 250 Meter. Dichte Wasser, das sind so 1000 Kilogramm pro Kubikmeter. Wir haben die Erdbeschleunigung, 9,81, und dann rechnen wir mit 10 Meter pro Sekunde Quadrat. Und eine Kugel mit einem Durchmesser von 30 Meter, Radius also 15 Meter. Jetzt kann man ausrechnen, was hat die für ein Volumen? Welches Volumen verdränge ich, wenn ich jetzt das Wasser aus der Kugel rauspumpe? Dann kann man mit dem Druck oder wie auch immer rechnen. Und am Ende kommt man raus, das sind ganz grob 10 Megawattstunden, die so eine Betonkugel mit 30 Meter Durchmesser speichern könnte. Zur Einschätzung, 10 Megawattstunden, das ist der elektrische Energiebedarf von 2,5, vielleicht 3 Haushalten. Boah, ne? Also ist nicht so schlecht, finde ich. Ist es natürlich auch nicht, also wenn man jetzt überlegt, wie viel brauchten wir dann für ganz Deutschland, da kann man jetzt mal ausrechnen. Ist auch jetzt nichts, könnte was Langfristiges sein, natürlich so ein Langfristspeicher. Wenn wir jetzt den Bodensee komplett immer um mehrere Meter an- oder abheben, also wie so einen Tidenhub haben, Ebbe und Flut, auch das ist jetzt nicht unbedingt gewollt. Das müsste man natürlich berücksichtigen bei der Planung. Ich finde es aber ein ganz interessantes Konzept, weil es halt auch einfach nur auf dem Prinzip der potenziellen Energie, ich drücke das Wasser raus oder lasse es reinströmen. Finde ich ganz interessante Idee. Technisch nicht ganz so einfach, diese 30 Meter Durchmesser Betonkugeln überhaupt erstmal zu bauen. Das geht technisch gar nicht so einfach. Und dann noch unten auf 250 Meter zu verankern. Also ist schon sehr, 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 sehr hoher Aufwand. Also die ersten kommerziellen Produkte gibt es jetzt bei diesen Gravitationsspeichern. Vorteil hat diese lange Lebensdauer ohne echte Degradation. Aber die Preissenkung, da ist noch nicht so viel Potenzial. Also diese Preislernkurve ist zu gering. Also es ist eine Nischentechnologie. Probieren wir aus, kann man sich mitdenken. Da werden aber eher wahrscheinlich die Batteriespeicher gegen gewinnen, weil es einfach bei diesen Gravitationsspeichern Speicherdauer, das ist, ich sag mal, ein halber Tag, 12 Stunden, ist vergleichbar oder Konkurrenz ist damit die Lithium-Ionen-Batterie. Nun, von daher, naja. Zweiter Punkt, der auch mechanisch ist, das sind die sogenannten Schwungradspeicher. Was machen wir? Wir lassen etwas drehen, also wir speichern Energie in der Rotation von großen, schweren Objekten. Das hat was mit dem Trägheitsmoment und der Kreisfrequenz zu tun, also wie schnell dreht es sich, ne? Also je schneller, desto mehr Energie speichern wir, und zwar quadratisch, also eine Verdopplung der Kreisfrequenz, vervierfacht die Energie, die wir speichern in diesem System. Das macht die Sache schon interessant, vor allen Dingen, wenn wir dann, also moderne Rotoren, die es gibt, sind aus Faserverbundwerkstoffen, denn normale Stahl oder sowas, ein Stahlrad, was sich dann ganz schnell dreht, dann können wir antreiben mit einem Magnetfeld, also dreht sich mit 50.000 Umdrehungen pro Minute. Das hält kein normales Material aus. Da brauchen wir schon Spezialwerkstoffe, die diese hohen mechanischen Belastungen aushalten. Und wichtig ist, das können wir auch nicht auf Kugellagern lagern. Das geht alles kaputt. Wir müssen das in einem Magnetfeld lagern, damit das also berührungsfrei rotieren kann. Der technische Aufwand ist schon ziemlich groß. Man kennt das noch früher aus der Formel 1. Diese KERS-Systeme waren nichts anderes, dass man da die Bremsenergie genutzt hat, in einen Schwungradspeicher gepackt hat und dann die Energie wieder freigegeben hat, um dann nochmal ein paar PS extra zu bekommen fürs Überholen. Ist jetzt heute auch anders, aber das war so der Ansatz. Wirkungsgrad ist auch ganz attraktiv. Wir sind auch im Bereich von über 80%. Man hat natürlich ein paar Verluste. Die Entlade- oder Selbstentladung, eine weitere Kennzahl bei den Energiespeichern, also wie schnell entlädt sich ein Speicher in einer Stunde oder in einem Tag, die ist sehr hoch. Liegt jetzt bei diesen Schwungradspeichern bei 3-5%. Aber weil das so ein kompliziertes, sehr träges System ist. Reaktionszeit unter einer Sekunde, also vor allem für Netzschwankungen. Das heißt, diese ganzen Frequenzschwankungen, die wir in den Netzen haben, sind sich im Millisekundenbereich, also auch unter einer Sekunde, um einfach schnell auszugleichen. Und das können diese Schwungradspeicher perfekt ganz schnell Energie aufnehmen, wieder abgeben. Das ist aber nichts, was uns für diese saisonalen Speicher hilft. Wir sind eher bei Speicherdauer Sekunde, vielleicht ein paar Minuten. Es gibt kommerzielle Systeme. Leistungsklasse, Megawatt ist möglich, aber die Kosten sind pro Kilowattstunde einfach viel zu hoch, als dass das ein Rollout geben kann, dass wir künftig solche Schwungradspeicher in großer Anzahl überall im Land sehen werden. Das wird nicht passieren. Nächster, dritter Speicher sind sogenannte Druckluftspeicher. Das ist eine sehr interessante Technologie, weil kompliziert ist sie auch nicht. Was machen wir? Wir brauchen irgendeinen großen Hohlraum und pressen da Luft rein, komprimieren die auf 50, 60 Bar. Und wenn wir die Energie brauchen, holen wir sie wieder raus. Die beim Strom treibt sie eine Turbine an, fertig. Die Idee ist sehr, sehr einfach. Wir haben auch seit 1978 so einen Druckluftspeicher. Ne? Man merkt schon, wie sich das so verhaftet hat, diese Begriffe. Also Druckluftspeicher, Hundorf bei Bremen, seit 1978. Das erste dieser Druckluftspeicher weltweit hat 321 Megawatt nach Neubearbeitung, die 2006 stattgefunden hat. Was passiert dort? Wir haben Salzkavernen, Könnte man jetzt so ein bisschen aus der Diskussion zu den Gasspeichern, das heißt, wir haben also unterirdisch rund 135.000 Kubikmeter Volumen, in das wir dann die Luft reinpressen und dort dann zwischenspeichern können. Jetzt gibt es eigentlich bei diesem System zwei Probleme, die es bei moderneren Druckluftspeichern nicht mehr gibt. Wenn ich die Luft komprimiere, kennt man vom Aufpumpen vom Fahrradreifen, wenn man das noch von Hand macht, dass durch das Komprimieren von einer Luftpumpe entstehen hohe Temperaturen. Das passiert da natürlich auch. Und die geht jetzt in Hundtorf verloren, einfach in die Umgebung. Die wird nicht irgendwie aufgefangen und anderweitig genutzt. Also diese Kompressionswärme ist verloren. Das senkt natürlich den Wirkungsgrad. Umgekehrt, wenn ich die komprimierte Luft jetzt auf Normaldruck bringe, also ich schrumme durch die Turbine und entweicht dann wieder, kühlt sie sich ab und zwar so stark, dass dann sogar die Turbine einfrieren kann. Das ist natürlich nicht das Ziel. Was muss man machen? Man muss das Gas oder die Luft vorerhitzen. Das macht man, indem man vor der Turbine eine Brennkammer hat. Da brauchen wir Erdgas zu. Genau nicht das, was wir haben wollen. Das sind sogenannte diabatische Systeme, die also die Abwärme und die Zuwärme, die wir brauchen bei den beiden Teilprozessen, also beim Komprimieren die Abwärme nicht nutzen und bei der Entspannung des Gases, bei der Expansion dann Energie zuführen, die wir vorher nicht gespeichert haben, sondern dann in dem Moment zuführen müssen, das ist nicht sinnvoll. Wirkungsgrad liegt damit nur bei rund etwas über 40%. Das ist nicht gut. Es gibt Ansätze in China, das intelligenter zu machen, indem man natürlich diese Kompressionswärme nutzt und auch die zwischenspeichert. Also die soll nicht verloren gehen. Was tun wir? Die werden in sogenannten Salzschmelzen gespeichert. Wir nehmen also die Wärme und haben dann eine Salzschmelze. Das heißt, wir erhitzen Salze. Sind halt sehr dankbare Systeme, um eine Wärmeenergie aufzunehmen. Und über Druckwasser kann man es auch machen. Und bei der Umkehrung des Prozesses, wenn wir also wieder entladen, die Druckluft rausholen, expandieren, nehmen wir diese gespeicherte Wärme aus der Salzschmelze und erhitzen damit die sich entspannende und damit abkühlende Luft. Und das führt dazu, dass wir Wirkungsgrade von über 70% bekommen, statt der guten 40% in Hundtorf. Ja, das wird schon interessant. Auch da gibt es die ersten Ansätze. Also bei Shandong gibt es eins mit 300 Megawatt Leistung, 1800 Megawattstunden Speicherkapazität. Da gibt es weitere Projekte, die dort in Planung sind, die immer größer werden. Man kann es halt skalieren. Man braucht halt, und das ist das Entscheidende, wir brauchen diese Salzkavernen, also unterirdische Gesteinsschichten, wo wir diese Energie, diese Luft speichern können. Da gibt es vor allem in Norddeutschland eine ganze Reihe an Feldern, an Flächen, die wir dafür nutzen können, an Volumina. Ist auf jeden Fall eine sehr interessante Alternative. Also China geht da jetzt sehr stark drauf, weil es halt Langfristspeicher sind. Das sind jetzt keine Systeme, die wir nur einsetzen für wenige Stunden. Damit können wir halt auch deutlich über die 12 Stunden, ich sag mal 24 Stunden, 48 Stunden gehen. Das ist eine sehr interessante, also wir können es gut skalieren. Die Kosten sind auch niedrig, sobald wir mal, ich sage, in der Größenordnung von 8 Stunden Zeit Verschiebung, Speicherung und Ausspeicherung oder Laden, Entladen sind, ist ganz interessant. Können wir sicherlich nutzen. Das wird sicherlich auch weiter ausgebaut. Irgendwann sind der Physik halt auch Grenzen gesetzt. Wir müssen dann gucken, was machen wir mit der Abwärme und mit der zugeführten Wärme. Wo holen wir uns das energieeffizient her, ohne dafür fossile Treibstoffe zu nutzen? Denn das darf auf jeden Fall nicht passieren. Deswegen, also billiger auf jeden Fall als Lithium-Ionen-Akkus, sobald wir dieses 8-Stunden-Intervall überschreiten, was die Speicherung angeht. Also als, ich sag mal, Mittelfristspeicher sehr interessant. Wir brauchen aber in der Region dann diese Kavernen. Denn ohne die geht's nicht. Ähnliches Problem wie mit den Pumpspeicherkraftwerken. Auch da haben wir in Deutschland einfach die Topologie nicht. Da sind andere Länder, die da sich viel besser anbieten. Norwegen, Schweden, Österreich, Schweiz. Aber da passiert auch nicht mehr so viel. Also, ja, finde ich eine sehr interessante Technologie. Nicht kompliziert etabliert. Da lässt sich jetzt sicherlich noch ein bisschen was optimieren, aber jetzt geht es halt folgendes um die Skalierung. Je größer der Druckluftspeicher, desto besser. Vierte Speichertechnologie, die auch sehr interessant ist und dann das Thema Wasserstoff in den Blick nimmt, ist sogenanntes Liquid Organic Hydrogen Carrier. Das sind organische Öle, also Flüssigkeiten, Kohlenwasserstoffe, die in der Lage sind, ein Wasserstoffatom chemisch zu binden und wieder abzugeben mit geringem Aufwand. Und was machen wir bisher? Wir machen die Elektrolyse, wir nehmen den Wasser, knacken das auf in Wasserstoff und Sauerstoff und den Wasserstoff müssen wir irgendwie speichern. Als Gas wahnsinnig aufwendig, kleines Molekül, sehr flüchtig, reagiert sehr schnell im Kontakt mit Sauerstoff, die beschworene Knallgasexplosion ist jetzt, naja, nicht ganz so einfach im Handling, energiedicht ist relativ niedrig. Jetzt kann man den Wasserstoff, aber wenn man ihn, kann man ein sogenanntes Trägeröl binden, also einen Kohlenwasserstoff, indem man unter hohen Temperaturen und Druck den Wasserstoff in Verbindung bringt mit diesem Trägeröl. Das Interessante ist, dass dieses Öl ist bei Raumtemperatur flüssig und hat einen sehr hohen Flammpunkt, also brennt auch nicht. Das heißt, wir können dieses Öl, wir können technisch den Wasserstoff daran binden, chemisch. Dann haben wir eine Flüssigkeit, die können wir transportieren in einem Tanklaster. Und dann, wenn wir den Wasserstoff wieder extrahieren wollen, um damit jetzt in der chemischen Industrie oder sonst irgendwas machen wollen, machen wir die sogenannte Dehydrierung, also entziehen diesem Trägeröl wieder den Wasserstoff. Das passiert bei 250 bis 300 Grad Celsius. Dann wird Wasserstoff freigesetzt. Und dieses entladene Öl packen wir in den Tanklaster und fahren wieder zurück. Das ist sehr interessant. Man erinnert so ein bisschen auch an so sogenannte Redox-Flow-Batterien. Die will ich jetzt nicht heute noch thematisieren, weil die sind noch mehr Nische als die wir jetzt gerade diskutieren. Aber dieses LOHC, Liquid Organic Hydrogen Carrier, ist ein ganz interessantes Grundkonzept, ist aber noch in der Pilotierungsphase. Es gibt Unternehmen bei Erlangen, da sind auch ein paar größere Unternehmen investiert, Start-up entstanden. Die Idee ist ganz interessant. Der Wirkungsgrad, also wir nehmen Strom, packen ihn, machen daraus Wasserstoff, Wasserstoff auf das Trägeröl packen, irgendwo hinfahren, Trägeröl dehydrieren und den Wasserstoff dann wieder verstromen, haben einen Wirkungsgrad von 30%. Naja, wobei andererseits besser als wegschmeißen. Wir müssen natürlich gucken, wo kommt der Wärmebedarf her, also dieses Zusammenführen des Wasserstoffs, diese Hydrierung, die ist exotherm, da wird Wärme bei frei, also das ist vielleicht noch wichtig zu sagen, das ist also ein exothermer Prozess, das ist das Hydrieren, das ist die Verbindung Wasserstoff mit dem Trägeröl, da haben wir Wärmeenergie, die wir dann noch anders nutzen könnten. Problem ist halt bei der Dehydrierung, brauchen wir Temperaturen von 250 bis 300 Grad Celsius, die muss ja irgendwo herkommen, die kann ich jetzt nicht, wie vorher bei unseren Druckluftspeichern irgendwo Salz speichern, denn ich bin ja nicht am gleichen Ort. Der Vorteil bei diesem System mit dem LOHC ist, ich kann es an verschiedenen Orten machen. Ich kann das gespeicherte, den gespeicherten Wasserstoff wunderbar transportieren, weil es eine Flüssigkeit ist. Es ist aber, wenn man sich die Prognose anguckt, interessant für die Wasserstofflogistik. Langzeitspeicherung ist sicherlich auch gut möglich, aber es wird kein wirklich breiten Produkt werden. Klar ist, wir haben natürlich dann Tanklager, wir brauchen Pipelines, Tankwagen, die könnten wir jetzt schon nutzen. Wir könnten auch interkontinental, wir könnten sagen, wir produzieren den Wasserstoff in Afrika Wir binden den Wasserstoff in diesen Trägerölen und pumpen dann dieses Trägeröl auf Pipelines von Nordafrika nach Europa und dort wird dann wieder dehydriert. Das klingt total super, ist aber noch im Pilotierungsstatus. Es gibt die ersten Demonstratoren. Die Kosten sind noch sehr, sehr hoch. Speicherdauer, wirklich Wochen, vielleicht sogar Monate. Aber da ist noch keine Skalierung. Das wird noch dauern. Der Wirkungsgrad ist noch zu schlecht. Da braucht man halt nochmal irgendwie eine Lösung. Fünfter Speicher, und das ist interessant, dass der vor allem in Dänemark und in den Niederlanden schon eingesetzt wird, saisonale Wärmespeicher. Da habe ich schon mal mit Gunther Gehlert eine extra Folge zugemacht. Link nochmal in den Shownotes. Wir brauchen ja Wärme. Das ist das 50% des Endenergieverbrauchs ist ja im Wärmesektor. Und wir wollen die Wärme auf der einen Seite erzeugen über Wärmepumpen. Dann brauchen wir den Strom. Effizient, weil wir aus einer Einheit Strom dann 3 bis 4 Einheiten Wärme machen können. Aber noch interessanter sind natürlich Wärmenetze, weil wir dann in der Fläche sind, Schwankungen ausgleichen können. Und da gibt es saisonale Wärmespeicher, die die Energie im Sommer nutzen über solarthermische Freiflächenanlagen. Die gibt es tatsächlich. Dänemark setzt da drauf und sagt, Moment mal, Dänemark, die sind da oben, nördlich von Schleswig-Holstein. Wieso funktioniert denn da Solarthermie? Ja, im Sommer ist auch da Sommer. Kann man Wärme, Überschuss, Wärme speichern. Physikalisches Prinzip ist, dass die gespeicherte Wärmemenge etwas zu tun hat mit der Masse oder dem Trägermaterial. Dichte mal Volumen. Wir haben die spezifische Wärmekapazität. Wasser ist da ein super toller Energiespeicher, weil Wärme in Wasser, ne, ja, perfekt gespeichert werden kann. Wir haben eine sehr hohe spezifische Wärmekapazität von 4,18 Kilojoule pro Kilogramm und Kelvin. Die Thermodynamik ein paar Mal gehört haben in ihrem Leben, kennen die Zahl sehr gut. Also wir können in Wasser, deswegen setzen wir Wasser ja immer ein als Wärmespeicher. Es ist ein sehr, sehr dankbarer Energieträger und ein sehr harmloser Energieträger. Aber was brauchen wir noch? Die Temperaturspreizung, also was sind die Temperaturunterschiede? Vorlauf, Zurücklauf, Temperatur, kennt man aus der Heizung. Wir können also vor allem in Wasser nun diese Energie speichern. Da gibt es auch die Möglichkeit, entweder Heißwassertanks zu nehmen. Das sind dann oberirdische oder so teilversenkte Stahlbetonträger, die mit Wasser gefüllt werden und isoliert werden. Und dann kann man in diesen Heißwassertanks ganz trivial Wärme speichern. Und dann hat jeder zu Hause im Keller, im Heißwassertank unten. Auch da wird dann das heiße Wasser gespeichert für die Dusche oder für das warme Wasser beim Händewaschen. Der Wirkungsgrad ist relativ hoch, hängt natürlich davon ab, wie gut kann man isolieren. Das ist das A und O. Bei hohen Temperaturen haben wir immer Wärmeverluste. Das heißt, wir brauchen eine gute Isolierung. Es gibt in Berlin einen Wärmespeicher, 56.000 Kubikmeter Wasser, 45 Meter hoch, geht auf 98 Grad Celsius, also kurz vorm Siedepunkt, wobei dann das Wasser natürlich unter Druck gehalten wird. Das sind dann Speicher, die man dann so als Mehrtages- oder vielleicht so einen Wochenspeicher nutzen kann. Also eine saisonale Speicherung bekommen wir da nicht hin und auch die Investitionen, die man tätigen muss pro gespeicherter Kilowattstunde, ist zu hoch, damit er so ein langfristiger und saisonaler Speicher ist. Es gibt dann Erdbeckenspeicher, Pit Thermal Energy Storage, PTES. Ich will nicht sagen Erfindung der Dänen, aber die haben es tatsächlich flächendeckend, setzen die das ein. Was machen die? Die machen eine große Baugrube, 10, 15 Meter tief. Die werden mit einer wasserdichten Kunststofffolie ausgekleidet. Oben kommt so eine schwimmende Isolierdecke drauf, damit das Wasser, die hohe Temperatur nach oben nicht abstrahlen können, denn von nach oben sind dann die Wärmeverluste. Dann kann man das speichern mit dem Wasser nutzen oder Wasser- und Kiesgemische. Das heißt, wir graben die Grube in den Boden, brauchen natürlich große Volumina, das ist immer das Entscheidende, dass das Verhältnis von Oberfläche zu Volumen passt, denn die Wärmeverluste gehen über die Oberfläche verloren. Wenn ich jetzt so eine Grube habe, habe ich einen Quader, also 6 Seiten, vorne, hinten, oben, unten, links, rechts. Und das Volumen, das ist die, gibt ja vor, wie viel Energie ich speichern kann. Und das muss man halt optimieren, dass man dann möglichst große Becken hat. Und tatsächlich haben es die Dänen genutzt, also geschafft, dass die Kosten bei rund 25, vielleicht 30 Euro den Kubikmeter sind, wenn man keine aufwendigen Baumaßnahmen. Wirkungsgrad liegt so, schon stark spreizend, so zwischen 50% und bis zu 89%. Gibt's also bei Kopenhagen gibt es ein System, was wirklich 89% Wirkungsgrad hat. Man kann halt zu geringen Kosten große Volumina nutzen, um dort mit dem Wasser oder diesem Wasser- und Kieselsteingemisch zu arbeiten. Und wenn man das kombiniert mit Solarthermiefeldern, also wir nutzen die Sommersonneneinstrahlung, machen daraus Wärme, erhitzen damit dann diese Erdbeckenspeicher und im Winter ziehen wir diese Wärme raus, schieben das in Fernwärmenetz. Das sind keine Hochtemperaturanwendungen, sondern geht es um Raumwärme. Und wenn wir das noch unterstützen durch eine Großwärmepumpe, die dann das Temperaturniveau nochmal anheben kann, sehr effizient, weil die ja mit hohen Vorlauftemperaturen arbeitet, also mit 50, 60, 70 Grad statt nur mit 10 Grad aus dem Erdreich, haben wir einen riesen Effizienzgewinn. Das ist sehr interessant. Man kann auch noch andere Energieträger nutzen, also diese Aquifer Thermal Energy Storage. Das heißt, man nutzt unterirdische Grundwasserleiter als Speicher, weil Grundwasser fließt ja im Erdboden, im Erdreich. Kann man nutzen, ist aber deutlich aufwendiger, muss sehr tief bohren. Auch mit Erdsonden speichern kann man es das machen, dass man dann vertikal in die Tiefe bohrt. Bohren wir zwei Bohrlöcher, 30 bis zu 200 Meter tief und erhitzt dann das Erdreich in der Tiefe, beziehungsweise im Winter zieht man dann die Wärme aus dem Erdreich wieder raus. Das ist kein Problem, das ist deutlich aufwendiger. Diese Erdbeckenspeicher, die sind wirklich interessant, weil sie einfach in der Lage sind, über Tage, Wochen, sogar Monate diese Wärme zu speichern. Das ist der günstigste Speicher pro Kilowattstunden, vor allen Dingen halt für die Wärmeenergie. Und wir sind in der Größenordnung von Megawatt. Das macht die Sache auch schon sehr interessant. Ich denke, das wird sich durchsetzen im Zuge von der Wärmewende. Man braucht halt irgendwie diese großen Gruben, wo man die Wärme dann speichern kann. Also diese Speicher jetzt in Dänemark, die haben also ein Volumen von 200.000 Kubikmetern. Das sind schon Brecher. Da darf man nicht vergessen. Ist aufwendig, aber ist hochinteressant, weil wir halt dieses Wärmespeicherproblem haben. Und wir können natürlich auch aus Strom Wärme machen und dann da einspeichern. Das ist natürlich jetzt nicht so effizient. Aber wenn wir mit solarthermischen Konnektoren arbeiten, das ist eine sehr interessante Alternative und kommerziell auch, also funktioniert das auch. Hochinteressant. Letzter Speicher, auch eher so ein Nischenspeicher, ist dann der sogenannte Eisspeicher oder Latentwärmespeicher. Was ist die Idee? Man nutzt die Wärme bei der Kristallisation von Wasser. Also wenn jetzt Wasser abkühlt bei 0 Grad, Phasenübergang von flüssig zu fest wird, dann haben wir Kristallisationswärme. Und diese können wir nutzen. Also beim Gefrieren von Wasser werden pro Kilogramm oder pro Liter Wasser 334 Kilojoule Energie frei. Das ist genauso viel Energie, die ich brauche, um 80 Liter Wasser um 1 Grad Celsius zu erwärmen. Das heißt, die Wärmeenergie, die frei wird bei diesem Kristallisationsprozess, ist wirklich hoch. Das kennt man von diesen Wärmekissen im Winter. Ne? Da hat man so diese ölige Flüssigkeit, dann hat man so einen kleinen Metallclip drin, den knippt man einmal und dann kristallisiert diese Flüssigkeit in diesen Kissen. Und das führt dazu, dass dann Wärme frei wird durch diesen physikalischen Phasenübergang von flüssig zu fest. Wenn ich die wieder aufladen will, was mache ich mit diesen Heizkissen? Ich packe die in einen Topf mit Wasser und erhitze die vorsichtig, sodass die dann von der festen in die flüssige Phase kommen. Dann muss ich Energie wieder zuführen. Das kann ich jetzt hier halt auch machen. Viessmann hat solche Eisenergiespeicher tatsächlich auch im Angebot. Das ist aber alles ein Ansatz für ein einzelnes Haus. Also Viessmann hat so 10 Kubikmeter Eiswasserspeicher. Da gehen so 1200 Kilowattstunden rein. Ersetzt halt rund 150 Liter Heizöl, immer so Pi mal Daumen gerechnet. Man sagt, so ein Liter Heizöl sind so 10 Kilowattstunden Energieinhalt. Kann man nutzen. Im Sommer haben wir eine passive Kühlung, ne, durch das gespeicherte Eis. Und ja, also ist eine nette Idee, kommt aber, ja, ist, die Kosten sind, ja, geht, es ist kommerziell, aber es spielt halt keine große Rolle in der Nutzung. Das sind auch, ist auch eher eine Nischenanwendung. Also wenn wir das mal jetzt so zusammenfassen und vergleichen, was haben wir gesagt? Also Gravitation, hoher Wirkungsgrad, hohe Leistung, ne, sind wir im Bereich von 20 bis 50 Megawatt, Speicherdauer 4 bis 12 Stunden, Kosten sind noch zu hoch, also im mittleren Bereich, aber sind noch zu hoch im Vergleich zu den Batteriespeichern, die in der direkten Konkurrenz sind. Die Schwungradspeicher, halt auch noch ein mechanischer Speicher. Leistung geht auch bis zu einem, weiß ich, 20, 30 Megawatt. Wirkungsgrad ähnlich wie bei den Gravitationsspeichern. Das sind Sekundenspeicher, vielleicht Minutenspeicher mit sehr, sehr hohen Speicherkosten. Wir haben unsere Druckluftspeicher, die einen Wirkungsgrad so zwischen 40 und 70 Prozent haben. Leistung wirklich im 100 bis 500, 600 Megawatt Bereich. Auch in Mittelfristspeicher 12 Stunden plus 18 Stunden, vielleicht mal 24 Stunden. Und sobald wir über 8 Stunden Speicherdauer sind, sind sie konkurrenzfähig zu den Lithium-Ionen-Batterien. Sehr interessante Technologie. Diese LOHC, also das Einspeichern des Wasserstoffs in diesen Trägerölen, hat einen Wirkungsgrad von lediglich 30 bis 40 Prozent. Können wir schon über Wochen bis Monate einspeichern, hat aber sehr, sehr hohe Kosten. Die saisonale Wärme, Wirkungsgrad haben wir gesehen, 50 bis knapp unter die 90 Grad, sind wir auch in der Megawatt-Klasse. Tage, Wochen, sogar Monate lang können wir die Energie speichern. Bei sehr niedrigen Kosten, vor allem halt, Vorteil ist, wir haben halt direkt Wärmeenergie, die wir dann über Wärmenetze oder Großwärmepumpen nutzen können. Also das ist der günstigste Speicher, bezogen auf eine Kilowattstunde eingespeicherte Energie. Kommerziell in Dänemark schon voll im Einsatz. Und wenn es die Dänen können, besteht überhaupt kein Grund, dass wir das in Deutschland nicht auch umsetzen können. Naja, und dann diese Eisspeicher im Kilowattbereich, das ist eher was für den Privatgebrauch. Ist eher so eine Nische in der Gebäudetechnik, begrenztes Potenzial, um das zu skalieren. Das heißt, die größten Potenziale, wenn wir das Energiespeicherproblem in Deutschland, Europa, weltweit lösen wollen und angehen wollen, sind die saisonalen Wärmespeicher, weil sie technisch ausgereift sind, sie sind wirtschaftlich wettbewerbsfähig. Im Moment in Deutschland haben wir halt auch, bekommen wir Rückenwind durch das Wärmeplanungsgesetz, aus meiner Sicht mit das größte Entwicklungspotenzial. Und wir haben die Druckluftspeicher, die jetzt vor allem durch China vorangetrieben werden. Wir haben in Norddeutschland ideale geologische Bedingungen. Und wir haben damit einen Speicher, der zumindest mal so eine 48-Stunden-Perspektive bieten kann. Jetzt in Verbindung mit Batterien, die, sagen wir so, 12 Stunden können, ergänzt mit den Druckluftspeichern. Die müssen natürlich effizient sein, also brauchen adiabatische Druckluftspeicher, die beim Einspeichern die Wärme aufnehmen und beim Ausspeichern die gespeicherte Wärme auch wieder zuführen beim Expandieren und Abkühlen der Luft. Dann ist das ein wunderbares Konzept. Also die beiden haben, glaube ich, die größten Chancen. Gravitationsspeicher, die LOHC und die Schwungradspeicher, ja, werden vielleicht ihre Nische finden. Eis- und Latentwärmespeicher, ja, wird man hier und da mal sehen. Aber das sind dann schon Sonderanwendungen. Das wird nicht die Breite, in die breite Masse ausgerollt. Zeigt also, obwohl wir ja von Nischentechnologien sprechen wollten, wir haben die Idee besprochen zum Wasserstoff. Wir haben gesehen, es gibt sehr attraktive Alternativen zu den Lithium-Ionen-Batterien, auch preislich. Und am Ende wird es wahrscheinlich der Mix machen. Im Moment gehen wir halt alle auf die Batterien, weil da die meiste Musik drin ist. Aber wir brauchen den Mix und wir brauchen diese Langfristspeicher, die uns über Wochen und Monate auch helfen können. Und in diesem Gesamtkonglomerat Batterien, Wasserstoffspeicherung, erstmal als Gas, Druckluftspeicher und dann diese saisonalen Wärmespeicher. Dieser Vierklang wird uns einen wesentlichen Beitrag leisten für die Energiewende und damit auch für den Klimaschutz.